Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel, ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank.
Ja, die Welt ist weiterhin im Griff, im festen Griff des Coronavirus. Uli Stephan und ich heute wieder aus unserem Homeoffice wollen uns mit Ihnen über die Märkte austauschen. Achterbahnfahrt, wenn man es mal anguckt, Euro-Dollar-Kurs mal hoch, mal runter. Eine Woche Tageshochkurs am Wochenanfang, dann am Wochenende der Wochenniedrigstkurs. Und auch die Wirtschaftszahlen sind durchaus gemischt in der Welt. Lass uns heute mal rüber reden über China. Sind wir wieder auf Wachstumsfahrt in den USA? Wie schlimm wird das für den Arbeitsmarkt noch? Die Eurozone momentan auch sehr dunkel, was man so sehen kann. Und lass uns trotzdem auch mal gucken, wie wird sich das Leben eigentlich nach dem Ende der Corona-Krise verändern? Ja, Uli, China. Die Produktionszahlen sind im März wieder ganz stark gestiegen. Man ist wieder auf Wachstumsfahrt. Ist das jetzt ein kurzfristiger Effekt? Oder sehen wir jetzt wirklich die positive Entwicklung für China?
Ja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie China auch auf der industriellen Seite dann liefern kann. Also ob der Rest der Welt denn auch China nach wie vor Waren abnimmt. Da haben wohl die Züge mittlerweile wieder deutlich zugenommen, aber im Schiffsverkehr lahmt es noch ein bisschen, was wohl daran liegt, dass viele Container in westlichen Industriestaaten in den Häfen stehen und nicht weiter transportiert werden. Aber unterm Strich muss man sagen, toi toi toi, sieht es im Moment in China ganz okay aus. Die industrielle Produktion geht wieder rauf, die Kapazitäten sind wieder zu 90% ausgelastet. Wir gucken immer auf zwei unterschiedliche Indizes. Das eine ist der Caixin PMI, also Stimmungsindikator, der von einer privaten Organisation erhoben wird und eher die kleineren, mittleren, privaten Unternehmen, auch nur ein Set von 500 anguckt. Der ist auch gestiegen, aber nicht ganz so weit über 50 wie der offizielle PMI, der eher die großen Staatsbetriebe, 3000 ist das Set groß, anguckt. Aber beide sind wieder im expansiven Bereich und das zeigt, dass die Industrie eben hier den Anfang macht offensichtlich. Bei dem Konsum hinkt es in China noch ein bisschen, wenn man sich anguckt, wie beispielsweise Shoppingcenter ausgelastet sind, dann ist das im Moment doch eher bei 50%, weil die Menschen immer noch Sorge haben und dann insbesondere online shoppen. Aber es ist wirklich ein Licht am Ende des Horizonts, dass wir, sollten wir auch wie der chinesische Weg uns entwickeln, dann wäre eine Öffnung in den nächsten Wochen möglich und dann sollte sich auch das Leben ganz langsam und graduell wieder erholen. Wir werden sicherlich noch länger Freude an dieser Entwicklung haben, aber es ist ja schon wichtig, dass wir dann wieder nach vorne sehen können.
Weil du sagst, Licht am Ende des Tunnels, wenn man sich anguckt, die Aktionen der Zentralbank, der Leitzins wurde nochmal abgesenkt, die Mindestreserve für kleinere, mittlere, große Banken wurde auch auf 6% runtergesetzt. Man versucht doch wirklich noch weiterhin massiv Kapital in den Markt reinzupumpen.
Ja, das ist schon so. Also die Chinesen unterstützen, wo sie können. Das haben sie ja sehr früh schon getan. Direkt nach Chinese New Year haben sie fiskalische, aber auch geldpolitische Maßnahmen eingeleitet, die dann natürlich Wirkung gezeigt haben. Die westlichen Industriestaaten haben das ja mittlerweile auch getan, versuchen, die Unternehmen zu retten. Da ist man noch nicht so sehr bei Konjunkturprogrammen, die China möglicherweise diskutiert. Da ist ja auch der große National People's Day verschoben worden. Also der Volkskongress soll jetzt wahrscheinlich irgendwie Ende April, Anfang Mai nachgeholt werden. Es gibt aber noch kein richtiges Datum. Dann kann es sein, dass nochmal echte Konjunkturprogramme kommen. Am Anfang der Krise, ähnlich wie wir das eben in Deutschland, Europa, in den Vereinigten Staaten sehen, gilt es zuerst mal darum, die Unternehmen zu retten, die Haushalte mit Liquidität auszustatten, damit sie über diesen Shutdown hinwegkommen.
Ja, du hast gesagt, die Wirtschaft wird massiv auch von den Staaten unterstützt. Auch in den USA ist das der Fall. In den USA haben wir jetzt vorletzte Woche 3,3 Millionen mehr Anträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen. Letzte Woche eine Verdopplung auf 6,6 Millionen. Reicht das Geld, was die USA in die Wirtschaft reinpumpen? Das wäre meine erste Frage. Die zweite wäre, in welche Richtung wird weiterhin die Arbeitslosigkeit laufen in den USA? Und die dritte, welchen Impact hat das denn auf das BIP-Wachstum in diesem Jahr?
Ja, also das Wirtschaftswachstum in den USA, fangen wir mal hinten an, wird natürlich schlecht sein in diesem Jahr. Wir erwarten da dicke negative Zahlen, die aber insbesondere durch dieses zweite Quartal geprägt sein werden. Insofern wird das eine echte Herausforderung. Der Staat, wie du sagst, unterstützt, tut das ja zum Teil auch mit Helikoptergeld, also will den Haushalten direkt Geld zur Verfügung stellen. Das ist technisch alles gar nicht so einfach. Es haben einige Banken schon angemerkt, dass sie noch nicht so weit sind, Kredite, Bürgschaften, aber eben auch diese Auszahlungen denn dann wirklich vornehmen zu können. Und Eile ist geboten, weil durch diesen Shutdown auch in den Vereinigten Staaten bedingt die Unternehmen schlichtweg Liquidität brauchen, weil ja die Kosten weiterlaufen und sie eben keine Umsätze haben. Zu den Arbeitsmarktdaten, das ist natürlich ein großes Problem für die USA. Wir wissen ja, dass in den Vereinigten Staaten ein Großteil des Bruttoinlandsprodukts auf Konsum beruht. Und wenn der Arbeitsmarkt dann schlecht läuft, die Löhne nicht bei den Menschen ankommen, dann wird eben weniger konsumiert. Und das schlägt dann natürlich durch. Und deswegen, wie gesagt, auch diese negativen Zahlen, die wir da erwarten dürfen für 2020. Die Arbeitsmarktdaten, die wir letzte Woche gesehen haben in den USA, 701.000 abgebaute Jobs, also Jobs, die weggefallen sind, basieren vor allen Dingen darauf, dass nicht geheiert wurde. Also am Anfang der Krise die Unternehmen gesagt haben, na, ich habe vielleicht den ein oder anderen Posten frei, aber ich bin jetzt mal vorsichtig und stelle niemanden neu an. Jetzt müssten dann auch die Entlassenen hinzukommen im April. Dazu sind diese letzten beiden Wochen, die du schon ansprachst, mit den Neuanträgen für Arbeitslose auch nicht wirklich in dem Report drin. Also es steht zu befürchten, dass der Datensatz für den April ausgesprochen miserabel wird in den USA, was die Arbeitslosenzahlen angeht. Die meisten Volkswirte rechnen mittlerweile mit einer Größenordnung von 15% Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt gerade mal im März von 3,5 auf 4,4 gestiegen. Also da ist noch eine Menge Platz. Und es gibt ein Papier der Fed St. Louis, die errechnet hat, dass rund 70 Millionen Menschen Jobs von dieser Krise betroffen, direkt betroffen sind und bis zu 45 Millionen wegfallen könnten. Dann, also das ist eine Worst-Case-Betrachtung, dann hätten wir eine Arbeitslosigkeit, die deutlich über 30% lag. Wie gesagt, Worst-Case-Betrachtung, aber die USA sind noch nicht vorbei. Der Gute, und bin ja Rheinländer und möchte deswegen auch immer den Menschen ein bisschen Hoffnung am Ende geben, also was gut ist und was heute Morgen zu lesen war, dass in den USA 40 Bundesstaaten eine Zunahme der Corona-Infizierten von 20% plus pro Tag hatten und dass es mittlerweile nur noch 10 Staaten sind, die einen solchen Zuwachs an Infizierten haben. Also nochmal, bei den Staaten ist es von 40 auf 10 zurückgegangen. Die Hoffnung ist, dass eben ähnlich wie zuerst in China, dann in Europa und dann eben mit etwas Zeitverzug auch in den USA die Zahlen in den Griff zu bekommen sind, sodass die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden.
Du hattest über die Wirtschaftsstimmung in den USA gesprochen. Auch in der Eurozone ist die ja dramatisch schlecht geworden. Wenn man sich anguckt, der Einkaufsmanager-Index für den Industriesektor ist das 14. Mal in Folge unter der Marke und der Wachstumsmarke von 50 Punkten geblieben. Wird die Eurozone nach dem Ende der Corona-Epidemie noch so sein, wie wir sie heute kennen? Oder was glaubst du, was wird sich verändern?
Ja, also besonders bemerkenswert sind natürlich auch die Services, die dramatisch eingebrochen sind. Insbesondere auch in Italien und in Frankreich hat es da ganz fürchterliche Zahlen gegeben, auch in Spanien. Das zeigt natürlich alles schon Spuren und gerade Italien und Spanien sind ja auch die Länder, die am stärksten in Europa betroffen sind. Die Finanzminister werden diese Woche zusammensitzen und über Rettungsmaßnahmen sprechen. Die EU-Kommission hatte nochmal Arbeitslosengeld in den Raum gestellt, was dann durch europäische Bürgschaften gedeckt werden soll. Der ESM ist im Gespräch, ob hier Kreditvolumina bis zu 410 Milliarden Euro mobilisiert werden können. Euro-Bonds, die dann mittlerweile Corona-Bonds hießen und schon nochmal weiter mittlerweile als Wiederaufbau-Bonds bezeichnet werden. Zumindest ist es so, dass die europäische Solidarität in dieser Krise bisher nicht besonders groß war. Man hat sich eher abgeschottet. Und ich hätte es gut gefunden, wenn Brüssel wirklich eine Führung übernommen hätte, wenn man eine Taskforce gebildet hätte, die die Probleme auch gerade im Gesundheitssektor angeht. Und man wird schon sich überlegen müssen, wie man Europa wieder aufbauen möchte danach, wie man auch diesen Ländern wieder eine Chance gibt. Und das wird Geld kosten, keine Frage. Aber wir müssen uns natürlich auch nach der Krise unterhalten, wie wir denn aus den Schulden dann wieder rauskommen wollen, die wahrscheinlich in Italien Richtung 160% Bruttoinlandsprodukt steigen werden. Also es wird nicht nur helfen, am Ende Schulden zu vergemeinschaften und wieder aufzubauen, sondern man muss auch strukturell an die Dinge rangehen, um die Schulden dann nicht noch weiter wachsen zu lassen nach der Krise. Aber das ist, wie gesagt, eine Diskussion für nach der Krise. Im Moment gilt es darum, wirklich die Unternehmen zu retten, damit sie uns nach der Krise auch aus dieser wieder herausführen können und damit wir dann überhaupt eine Erholung sehen können.
Du hast gesagt, eine Diskussion für nach der Krise. Trotzdem würde ich nochmal nachfassen bei dir. Du hattest uns letzte Woche erzählt, für Deutschland siehst du im Grunde genommen so eine Art V-Formation, also wirtschaftliche Entwicklung, stark runter, aber auch schnell wieder ansteigend. Für den Rest der Eurozone ist wahrscheinlich eher so eine sogenannte U-Formation das, was kommen wird. Passt Deutschland noch in die Eurozone, beziehungsweise passt die Eurozone zu Deutschland?
Ich weiß nicht, ob man tatsächlich solche unterschiedlichen Buchstaben für die unterschiedlichen Länder nehmen kann. Tatsächlich sind Italien und Spanien stärker getroffen von diesem Virus, vor allen Dingen in ihren Gesundheitssystemen. Aber man muss ja sagen, dass die Folgen des Virus, nämlich der ökonomische Shutdown, den Angebots- und den Nachfrageschock, den wir jetzt erleben, nicht nur ein deutsches oder ein italienisches Phänomen sind, sondern es ist handgemacht, es ist eben das Mittel zum Zweck, um die Gesundheitssysteme nicht noch weiter zu überlasten, wie das in Italien und Spanien heute schon der Fall ist. Und insofern kann man natürlich diese Bremse dann auch irgendwann wieder lösen. Dann sollte eine Erholung stattfinden, solange die Unternehmen noch da sind. Und wie gesagt, dazu ist in der Diskussion eine gewisse Aufbauhilfe, unter welchen Konditionalitäten man die denn dann eingeht. Das ist genau das, was die Finanzminister jetzt diskutieren werden. Ich wäre schon dafür, dass man hilft. Ich wäre aber, wie gesagt, auch dafür, dass man sich nach der Krise vielleicht auch schon jetzt dann hinsetzt und überlegt, unter welchen Konditionen hilft man, beziehungsweise wie will man denn nachher strukturell damit umgehen, sodass man aus diesen immensen Schuldenbergen, die auch aufgenommen worden sind, wieder ein Stück herauskommen kann. Und das gilt immer am besten über Wachstum. Selbstverständlich, also wenn man auch strukturell in Wachstumsthemen investiert, ist das allemal besser, als das Geld auf andere Art und Weise auszugeben.
Lass uns nochmal darüber sprechen, was verändert sich oder was könnte sich nach dem Ende der Corona-Pandemie verändern in Bezug auf uns im privaten Haushalt, aber auch in Bezug auf Unternehmen und in Bezug auf Regierungen.
Ich glaube, dass einiges hängen bleibt in dieser Krise oder aus dieser Krise. Menschen lernen jetzt, wie viel man eigentlich über digitale Medien machen kann. Wir beide ja auch. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten immer an unserem Arbeitsplatz getroffen und haben dort den Podcast aufgenommen. Man sieht jetzt, dass es eben auch anders geht. Das in vielerlei Hinsicht. Menschen sehen, dass sie auch bargeldlos bezahlen können. Und ich glaube, solche Themen werden schon bleiben. Ich glaube jetzt nicht, dass Homeoffice grundsätzlich für alle in Zukunft das Entscheidende sein wird und das Einzige, aber glaube auch, dass es hier Entwicklungen gibt. Insofern haben wir sicherlich einige strukturelle Herausforderungen, wie ich das vorhin gesagt habe, wieder Wachstum nach vorne zu kriegen, aus den Schulden rauszuwachsen. Und gerade im Bereich der Digitalisierung, des Online-Bestellens, würde ich schon einige Veränderungen auch für die Zukunft erwarten. Mehr und mehr Unternehmen legen jetzt ihre Hauptversammlung ins Internet hinein. Also das, glaube ich, schon werden Entwicklungen sein, die auch dann nicht mehr weggehen werden nach dieser Krise beispielsweise.
Aber du sprichst ja relativ viele positive Sachen an. Aber ganz ehrlich, sind wir nicht eigentlich nach der Krise, vor der nächsten Krise, wenn man sich überlegt, beispielsweise auf privaten Seite, dass die Leute eventuell mehr Ersparnisse aufbauen werden, ne, was sozusagen dann aus dem normalen Betrieb rausgezogen wird, dass eventuell die Plätze zwischen den Restaurants, zwischen den Tischen weiter auseinandergezogen werden, dass also weniger Leute in ein Restaurant reinpassen, dass die Unternehmen eventuell sagen, wie du es gerade gesagt hast, Digitalisierung ist eine Chance, auf der anderen Seite auch weniger Geschäftsreisen machen. Die Aufsicht spricht auch gerade sich dafür aus, dass man Dividendenausschüttungen dieses Jahr im Bankenbereich nicht durchführen sollte. Und auf der anderen Seite, die Regierung pumpt natürlich massiv viel Geld rein. Und das Risiko einer Schuldenkrise ist auch nicht wegzudiskutieren. Also kommt nicht eher nach der Krise die nächste Krise wieder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt ist einfach nur es richtig zu helfen und die Unternehmen zu erhalten. Nochmal, die Unternehmen sind völlig schuldlos in diese Krise gegangen. Wir können nicht sagen, heute hat oder irgendeiner hätte übertrieben oder wir hätten eine Blase gehabt oder einer sei gierig gewesen. Sondern wir haben einen Virus, der von China über die Welt geschwappt ist. Die Unternehmen können da überhaupt gar nichts für. Sie sind jetzt vom Shutdown, weil es eben die einzige Maßnahme, die wir haben, um diese Situation überhaupt einigermaßen zu kontrollieren, betroffen. Und wir brauchen die Unternehmen, damit sie uns die Güter produzieren, und wir brauchen sie, damit sie uns nachher aus dieser Krise herausgeben und bringen und Arbeitsplätze natürlich schaffen. Da würde ich jetzt es wirklich richtig halten, dass wir unterstützen. Nochmal, wir müssen danach hingehen und müssen uns strukturell überlegen, wie wir mit den Themen Wachstum und Schulden umgehen wollen. Das hätten wir schon tun sollen, aus meiner Sicht, nach der großen Finanzkrise. Dort hat es die Politik versäumt. Da hat man gerettet und als es wieder gut ging, ist man zur Tagesordnung übergegangen. Das würde ich mir hier anders wünschen. Ich würde mir auch insgesamt, ganz ehrlich gesagt, einen gesellschaftlichen Dialog wünschen, wie man in Zukunft mit solchen Themen umgehen kann, ob man wirklich Freiheitsrechte, Grundrechte der Menschen in der Weise beschränken muss oder ob andere Möglichkeiten vielleicht auch technisch gangbar sind. Da finde ich, müssen wir eine Diskussion drüber führen. Es wird sicherlich Änderungen bleiben. Ob die Tische dauerhaft auseinandergestellt werden, weiß ich nicht. Ob wir in Zukunft mehr Menschen mit Mundschutz auch in Europa sehen. In Asien ist das ja schon relativ verbreitet. Weiß ich auch nicht. Das kann sein, muss aber nicht. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass wir einen totalen Wechsel haben. Ich würde auch nicht sagen, dass wir unbedingt in die nächste Krise hineinkommen müssen. Aber wir müssen uns, und da bin ich völlig dabei, nach dieser Krise darüber unterhalten, wie wir mit den Themen umgehen wollen. Ein Problem haben wir im Moment nicht, wenn man sich die Zinsen anguckt. Ein Problem haben wir nicht, wenn man sich die Inflation anguckt. Deswegen können wir uns das wahrscheinlich leisten, gerade Deutschland. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass sowas zum Modell wird und wir werden ja auch nach Corona die nächste Krise irgendwann bekommen. Will man dann wieder mehr Geld auf den Tisch legen, die Geldpolitik noch expansiver machen, dann stößt man sicherlich irgendwann an Grenzen. Und insofern nochmal und eindringlich werden wir uns um strukturelle Themen kümmern müssen. Um das nicht so geheimnisvoll zu sagen, was sind immer strukturelle Themen, die eben auf das Potenzialwachstum wirken. Wir müssen uns sehr viel mehr anstrengen in Europa in Richtung Bildung, Forschung und Entwicklung, innovationsfreudiger werden, auch technikfreundlicher werden. Wir müssen das Umfeld für Investitionen verbessern, für die Unternehmen, damit eben dann Arbeitsplätze geschaffen werden. Da hakt es an der einen oder anderen Stelle, was gut ausgebildete Mitarbeiter angeht, bezahlbaren Strom, Zugang zu Kapital, Genehmigungen, die zu erteilen sind, dann, wenn man ein Vorhaben durchführen möchte. Also das sind die Punkte, die dann wirklich angegangen werden sollten.
Ja, du hattest vorhin auch angesprochen und gesagt, dass die amerikanische Notenbank natürlich massiv die US-Dollar-Liquidität am Markt unterstützt. Nun hatte ich in der letzten Woche Gespräche mit Unternehmern, die in Südafrika und in Brasilien aktiv sind. Und dort stellt man natürlich massive Mittelabflüsse gerade in diesen Schwellenländern fest. Und der südafrikanische Rand und der brasilianische Real sind auf Allzeittiefs gegenüber dem US-Dollar gegangen. Ist das ein Trend, der sich bis Jahresende fortsetzen wird?
Ja, die Entwicklungsländer, die Schwellen- und Entwicklungsländer haben sicherlich ein besonderes Problem, weil sie mit Corona, Öl und dann nochmal dem Risiko bei Kreditausfällen. Und hier ist natürlich Südafrika, du hast es gesagt, hat sein letztes gutes Bonitätsrating verloren, ist mittlerweile von den großen Ratingagenturen auf Schrott besonders getroffen. Also das ist ein schon perfekter Sturm, kann man sagen, für die Entwicklungsländer, die massive Probleme damit haben. Und da bin ich ja noch gar nicht bei den Gesundheitssystemen und bei der Manpower und dem Know-how, um überhaupt dann eine solche gesundheitliche Krise vernünftig zu bestehen. Insofern wirklich ein großes Problem für die Entwicklungsländer. Auch da wird man gucken müssen, wie die Krise weitergeht. Aber ich befürchte, dass das viele Geld, was jetzt im ersten Quartal dort rausgeflossen ist, auch nicht sehr schnell wiederkommen wird, weil man eben zuerst mal guckt, wie gehen denn die Infektionszahlen weiter, wie werden die Gesundheitssysteme, wie reagieren die Länder darauf und wie entwickelt sich dann die ökonomische Situation. Das wird schon ein Thema sein, was uns sicherlich noch einige Monate beschäftigen wird.
Du hast am Anfang gesagt, in China, vielleicht sieht man schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Du hast gesagt, in den USA, es wird viel getan und die Anzahl der Neuinfektionen bzw. prozentuale Wachstum geht auch leicht zurück, natürlich auf einem hohen Niveau noch. In der Eurozone viele Diskussionen, wie man sozusagen auch hier die Wirtschaft weiter unterstützen kann, weiter retten kann. Viele Maßnahmen, die angedacht sind. Das ist uns einen Ausblick gegeben über, was kann in der Zeit nach Corona passieren. Ich denke, es zeigt sich, es ist ein ganz, ganz mannigfaltiges Problem und es ist immer wichtig, sich über verschiedene Szenarien auszutauschen. Im Sinne, wo stehen wir jetzt, aber was kann auch kurzfristig und mittelfristig passieren? Von daher kann ich Ihnen allen nur das Angebot geben, sprechen Sie uns an, lassen Sie uns wirklich im engen Kontakt sein, um auch in den nächsten Wochen und Monaten einigermaßen gut übers Meer zu segeln. Vielen Dank für den heutigen Beitrag, Uli. Vielen Dank.